NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir wissen, Österreich hat gewählt und klarer Sieger ist die konservative ÖVP. Oder sollte man besser sagen, klarer Sieger ist der 31-jährige Sebastian Kurz. Ebenfalls zugelegt in Österreich hat die rechtspopulistische FPÖ. Und unterm Strich bedeutet das, man halte sich fest, 60% der Österreicher haben rechtskonservativ gewählt. Welche Signale gehen da von Österreich aus? Ist das Rückenwind für andere Nationalkonservative und Rechtspopulisten in Europa? Wir wissen, es gibt sie in Frankreich, in den Niederlanden, in Großbritannien, Polen, Ungarn und auch in den skandinavischen Ländern. Wir fragen heute Abend, rückt Europa nach rechts? Das ist die Frage. Wenn dem so ist, mit welchen Folgen und was sind die Gründe? Rückt Europa nach rechts? Ihre Meinung 08000 441777.
Ja, ich finde das insgesamt eine gefährliche Tendenz, dieser Rechtsruck. Es gibt viele Parteien, die eine Politik machen nach dem Motto, dem Volk aufs Maul geschaut. So, und dann habe ich Mehrheiten und unbequeme Wahrheiten nicht mehr aussprechen. Und das ist im Augenblick, glaube ich, ein relativ großes Problem, dass diesen populistischen Parteien relativ viele Menschen folgen.
Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Also das ist eine Zukunft, die ist sehr unsicher, vor allen Dingen für die Jugendlichen. Also ich möchte jetzt keine 18 mehr sein. Deswegen wählt man rechts. Man hofft, dass die Werte wieder kommen, die nicht da sind. Die soziale Schiene geht im Bach runter.
Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Schuld sind immer die anderen, die Zuwanderer. Das passt natürlich einfach. Und insofern haben wir jetzt die Tendenz, dass nationalistisch gewählt wird. Ich glaube, auch der sogenannte Mittelstand macht sich langsam Sorgen, auch abgehängt zu werden. Und strampelt rum und hat dann die falsche Hoffnung, durch nationale Wahlen besser dazustehen.
Tja, ich weiß nicht, was unsere Leute verkehrt gemacht haben. Die etablierten Parteien, sie wiegen sich vielleicht ein bisschen sehr in Sicherheit. Nicht? Das war ein Fehler, denke ich. Aber das wird jetzt aufgearbeitet, weil wir ja nun wahrscheinlich 3 Parteien haben.
Überall in den Ländern, die viele Flüchtlinge aufgenommen haben, existiert ein Rechtsruck, der einen Angst macht. Und man misst die ja im Augenblick auch noch nicht richtig, weil sie noch nicht eine Regierung sind. Wenn sie nachher eine Regierung sind und Änderungen darstellen sollen, werden sie gemessen an ihren Worten. Und das müssen wir abwarten.
Rückt Europa nach rechts? Das waren erste Antworten, gesammelt von Silvia Buckel. Und das ist auch das Thema heute Abend in der Redezeit. Ich habe es gesagt, 60% der Österreicher haben nationalkonservativ bzw. rechtspopulistisch gewählt. Und wir fragen, was bedeutet das denn für Europa? Ist das ein Signal? Was bedeutet das für die anderen Länder? Und rückt Europa tatsächlich nach rechts? Was meinen Sie, was empfinden Sie, wenn Sie die Nachrichten hören? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Clemens Fehrenkotte ist Hörfunkkorrespondent in Wien und auch für Osteuropa zuständig. Guten Abend, Herr Fehrenkotte.
Guten Abend, Herr Burmann.
Wie dramatisch ist denn dieses Wahlergebnis? Wir haben den Titel so genannt, rückt Europa nach rechts. Wie dramatisch ist das Wahlergebnis in Österreich für Europa?
Also zumindest für die Europäer ist das ein Signal dahingehend, dass diejenige auch konservative Partei, die auch lange, lange ihre Verantwortung getragen hat, bis jetzt auch die ÖVP, durch einen Wechsel in den zentralen Fragen der vor allen Dingen Migrations- und Ausländerpolitik gepunktet hat. Das dürften sich viele christdemokratische Parteien und der vermutlich nächste Bundeskanzler fliegt morgen nach Brüssel und wird dort auch in die sogenannte EVP-Familie, also den Zusammenschluss der konservativen Parteien, wird er dort die Spitzen treffen und gleichermaßen wird er dort wahrscheinlich staunend angesehen werden und sagt, aha, Sie haben das geschafft, können wir sowas auch machen.
Staunend und auch mit Befürchtung?
Mit Befürchtung kommt natürlich an, wenn man, also man kann nicht generalisieren bei den insgesamt noch 28 EU-Mitgliedsländern. Aber es gibt natürlich schon Bedenken insofern, als dass die Frage ist, erstens, es hängt entscheidend davon ab, falls es eine schwarz-blaue Koalition, womit viele rechnen, geben wird, also eine Koalition zwischen Konservativen und der freiheitlichen FPÖ, dass dann sich natürlich auch das europapolitische Blatt ein wenig ändern könnte. Deswegen also auch sicherlich in einigen Ländern Befürchtungen.
Zweiter im Bunde heute Abend ist Professor Werner Weidenfeld. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni in München. Sein Feld ist Europa. Guten Abend, Herr Weidenfeld.
Guten Abend.
Herr Weidenfeld, auch an Sie die Frage, für wie dramatisch halten Sie dieses Wahlergebnis in Österreich für Europa?
je nachdem, wie die Traditionsparteien auf so etwas reagieren. Wenn die nicht dazu lernen, dann ist es durchaus ein Problem, weil es natürlich ja in den anderen Ländern ähnliche Tendenzen gibt. Wenn sie aber eine angemessene Antwort finden, wie sie das Grundphänomen, das dahinter steckt, das ist ja mehr als die Frage rechts oder links, das Grundproblem, das dahinter steckt, angehen, dann kann man das Ganze auch wieder gut in den Griff bekommen.
Was ist denn aus Ihrer Sicht das Grundproblem?
Es ist eine Verbindung von Strukturproblemen und Kulturfragen. Strukturprobleme sind die Globalisierung, Internationalisierung, Europäisierung, die Digitalisierung mit der erheblich größeren Geschwindigkeit des Informationstransfers, Technologieschübe. Ich nenne das Ganze mal Zeitalter der Komplexität. Und die Kulturfrage, die dahinter steckt, die können Sie ablesen. Über 70% der Europäer sagen, ich verstehe das alles nicht, was da abläuft. Ein Vertrauensentzug ist dort. Ich nenne dies mit der Überschrift Zeitalter der Konfusion. Und diese beiden Verbindungen öffnen einen Markt für einfache populistische Slogans. Ich verstehe das alles nicht, ist so komplex, aber die sagen jetzt, es ist so und so, da kann ich meine Frustration mal andocken.
Interessant ist, dass in Ihrer Aufzählung die Migrationspolitik nicht vorgekommen ist.
Ja, weil das ist ein Unterthema für diese Art Strukturprobleme, für diese Art der Internationalisierung. Und ich würde auch davor warnen, das einfach so überzubewerten. Das sind alles Überlegungen, ob das links oder rechts ist, aus einer alten Epoche der Parteienentwicklung. Wir haben jetzt etwas anderes. Die alte Partei, das war gewissermaßen eine soziologische Gruppenbindung stabiler Art, ne, der Arbeiterwelt so, der Mittelständlerwelt so. Jetzt aber haben wir die ja nicht mehr in diesem alten Stil, sondern es ist jetzt ein Stimmungsmilieu. Sie können ein solches Wahlergebnis, das Sie jetzt als markant empfinden, in 8 Wochen würde wiedergewählt, könnte das gerade das Gegenteil bringen, weil die Stimmung sich dann bis dahin geändert hat. Das können Sie jetzt sehen, Bundestagswahlergebnis in Niedersachsen, ein paar Wochen später Landtagswahlergebnis in Niedersachsen völlig anders. Stimmungsmilieu.
Trotzdem bleiben wir noch mal bei der Frage heute Abend. Rückt Europa nach rechts? Dazu sind Sie eingeladen. 08000 441 777. Mike Fielitz ist wissenschaftlicher Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft und er beschäftigt sich mit Rechtspopulismus. Guten Abend, Herr Fielitz.
Schönen guten Abend aus Erfurt.
Auch an Sie die Frage, für wie dramatisch halten Sie dieses Wahlergebnis, wenn Sie Ihre rechtspopulistische Brille mal aufsetzen, mit der Sie Europa betrachten, für Gesamteuropa?
Ich würde sagen, das am Wahlergebnis festzumachen, ist ein, aber dahinter steckt eben eine lange Entwicklung, die, glaube ich, wo wir einen langfristigen Blickwinkel draufwerfen müssen und nicht nur auf Wahlergebnisse gucken, sondern auch eben, was dahinter steckt. Also welche gesellschaftlichen Diskurse verschieben sich, was passiert jenseits der Parteien auch, was passiert in den Medien, in dem öffentlichen Diskurs. Und ich denke, da muss man die Wahl auch so ein bisschen einbetten. Einerseits in die Politik der alten großen Koalition, die einen sehr starken Dammbruch erlitten hat mit Blick auf die Flüchtlingsfrage. Die Präsidentenwahl, die bisher noch gar nicht erwähnt wurden, wo gezeigt wird, dass die FPÖ auch mehrheitsfähig ist. Und eben auch nicht zuletzt, dass der damalige Außenminister Kurz eben auch bewusst von einem Wechsel gesprochen hat, was eigentlich nur ein Bündnis mit der FPÖ beinhalten könnte. Also von daher würde ich kurz sagen, dass das eben ein langfristiger Prozess ist, der eben eine extrem rechte Partei hoffähig macht in Österreich. Und mit Blick auf Europa ist es natürlich kein besonderer Fall, sondern wir haben in vielen Ländern Parteien, die sich eben gerade eben in diesem Feld jetzt profilieren können, gerade wenn eben die politischen Parteien der Mitte immer mehr an Angebot verlieren, also immer weniger Angebote machen, die sich selbst profilieren, sondern immer nur in Abgrenzung gegen eine rechte Option gehen, dass sie dann damit punkten können.
Aber ist aus Ihrer Sicht, wenn Sie sich mal den Rechtspopulismus, nehmen wir mal diesen Begriff, wir klären gleich noch, was Sie darunter verstehen, ist es in Österreich nicht anders als zum Beispiel in Frankreich und in den Niederlanden, ist es in Österreich nicht eindeutiger, wenn man zusammenzählt und 60% haben eben rechtskonservativ gewählt? Ist da Österreich nicht etwas Besonderes?
Naja, gucken wir nach Frankreich. Ich glaube, das sind ähnliche Zahlen im Endeffekt. Und ich denke, was besonders ist in Österreich, ist, dass die FPÖ bewiesen hat, oder die ÖVP mit der FPÖ, dass sie zusammen regieren können. Und dass es eben auch kein Tabu ist, eine rechtsextreme Partei in die Regierung zu bringen. Und ich denke, das ist was Besonderes und das hat Vorbildcharakter auch für andere Parteien in Europa, die versuchen darüber natürlich einen eigenen Vorteil für sich zu ziehen.
Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt überfordere, aber es wäre ganz schön, wenn wir mal die Begriffe etwas auseinanderdröseln würden. Da ist immer die Rede von rechtspopulistisch, von rechtsextrem, von rechtskonservativ. Ist das für Sie, Herr Fielitz, als Wissenschaftler in Sachen Rechtspopulismus, ist das alles eins oder wo würden Sie da die Trennschärfe ansetzen?
Naja, also das ist eine große Frage im Endeffekt und jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin hat eine eigene Herangehensweise. Ich denke, der Begriff des Rechtspopulismus kam in den 2000ern auf, eben, also oder als Konzept, worunter eben viele verschiedene Parteien und Bewegungen gefasst wurden. Ich selbst beschäftige mich selber hauptsächlich aus Akteursperspektive, also ich gucke mir sehr genau an, wie handeln die verschiedenen Parteien und Bewegungen, auf welcher ideologischen Basis beziehen sie ihre Politik. Und ich denke, dass gerade mit Bezug, oder also dass eine langfristige Strategie eben auch von extrem rechten Parteien ist, sich eben im Mainstream breit zu machen. Also dieses Mainstreaming, bewusst eben Teil einer Gesellschaft zu werden und damit eben rhetorisch abzurüsten, ohne eben unbedingt quasi damit ihre Politik etwas zu zügeln. Und man sieht es ganz kurz, wenn ich es noch ausführen darf, dass oft, am Beispiel der FPÖ, je näher eine Partei an die politische Macht kommt, auch im öffentlichen Diskurs dann von Rechtspopulisten gesprochen wird, weil es oft schwer vorstellbar ist, dass eine rechtsextreme Partei eben an der Macht ist. Und ich denke, da hat auch der öffentliche Diskurs, muss man das irgendwie mit bedenken.
Sie haben eine schöne Formulierung benutzt, zum Beispiel rhetorisch abrüsten. Heißt das zu Deutsch, man ist verständlicher?
Das heißt zum einen, dass man nach innen, also in den Partei, also in die eigene Anhängerschaft, eine andere Rhetorik oder eine andere Politik fährt als nach außen hin. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren sehen wir eben, wie rechtsextreme Politiker sehr stark dazugelernt haben, wie man mit den Medien umgeht, wie man sich in der Bevölkerung positioniert und wie man eben auch versucht, über bestimmte Begriffe, die man dann besetzt, die eigenen Inhalte eben zu verschleiern und das und auch eine bewusste Ambivalenz in der Rhetorik und der Politik zu fahren, die oft eben widersprüchlich ist, aber was eben auch Teil der langfristigen Kalkulation ist, sich im Mainstream breit zu machen.
Das Wort Mainstream speichern wir mal kurz und auch rhetorisch abrüsten und fragen gleich mal Clemens Fehrenkotte in Wien, ob denn der 31-jährige Kurz das so beherrscht, wie das eben beschrieben wurde. Aber vorher Philipp Keller aus Oldenburg. Guten Abend, Herr Keller.
Schönen guten Abend.
Ihre Meinung?
Meine Meinung ist, ich schaue gerne in die Geschichte und schaue mir an, wo haben wir gewisse Verhaltensweisen schon mal beobachtet. Und ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit zum Thema Finanzmarkt. Das ist aber jetzt ein bisschen ausahnend. Entscheidend ist, dass wir im Moment ein großes Problem haben, was auch schon öfter in den Medien angesprochen wurde, und zwar die Schere zwischen Arm und Reich. Und das Problem ist, dass immer mehr auch die Mittelschicht merkt, unterschwellig, dass sie zu abrutschen droht. Und dadurch, dass man aber natürlich in seinem Alltag so gefangen ist, dass man sich diese ganzen komplexen Zusammenhänge nicht erklären kann, sondern dass diese Zusammenhänge unterschwellig bleiben, dadurch kommt es zustande, dass man leichter auf einfache populistische Aussagen, ich sag jetzt mal, hereinfällt, die einem jetzt erstmal augenscheinlich einfach erklären, wo das Problem liegt, nämlich zum Beispiel dann in einer scheinbaren Neiddebatte jetzt mit den Flüchtlingen, dass mir die Flüchtlinge meinen Job streitig machen könnten oder meinen sozialen Wohlstand streitig machen könnten. Und das Problem ist, dass man einfach keine Zeit hat und es auch nicht vernünftig erklärt wird, woran es eigentlich liegt. Und dadurch fällt man eben für diesen Populismus und vor allen Dingen leider auch für den Rechtspopulismus, weil er die einfachsten Antworten zu geben scheint. Und das Problem ist, dass dieses Thema nicht behandelt wird, weil die Politik zum Beispiel, also mittlere Parteien, SPD, hat man gemerkt, hat das eigentlich verstanden. Soziale Gerechtigkeit ist ein wirklich großes Problem, aber haben es eben nicht konkretisieren können, weil sie zu stark in diesem Gemenge mit drin hängen.
Gut.
Genauso wie, Ja.
Herr Keller, Sie haben am Anfang gesagt, Sie sehen da mehr ein Problem von Arm und Reich. Ich würde gerne noch mal kurz nach Österreich gucken, bevor wir wieder auf Europa zurückschalten. Herr Fehrenkotte, zwei Themen. Ist es Sebastian Kurz gelungen, durch seine Rhetorik aufzufallen bzw. die Menschen zu gewinnen, und hat er den Mainstream für sich genutzt?
Er hat zwei Sachen gemacht. Bis Mai dieses Jahres war die Österreichische Volkspartei eine brache, weißhaarige, fast ein Korpus, der nicht mehr lebensfähig war, bei 20%. Und niemand hätte darauf gewettet, dass sie bei den Wahlen, und die waren ja, die sehen man ja vorgezogen, aber im nächsten Jahr irgendwie punkten könnten. Warum hat Sebastian Kurz zwei Sachen dann auch genutzt für sich? Er hat ohne die Flüchtlingskrise von Herbst 2015 gäbe es dieses Wahlergebnis nicht. Das ist, glaube ich, These Nummer eins. Kurz hat damals als Außenminister erkannt, dass er zwei Dinge dann erreichen kann, indem er nämlich einmal die Partei übernehmen kann mit dem Thema, nämlich einer anderen Flüchtlings- und Migrationspolitik, das anders zu formulieren, und letztendlich auch das Bundeskanzleramt, was er vermutlich dann auch in einigen Wochen erreichen wird. Warum sage ich das? In der Rhetorik, und deswegen ist zurzeit das persönliche Klima zwischen dem Chef der Freiheitlichen, nämlich Heinz-Christian Strache, und ihm sehr, sehr schlecht. Denn die FPÖ war eigentlich bis zum Frühjahr, Frühsommer, in den Umfragen führend. Und eigentlich hätte heute der Spitzenkandidat, der auch gegebenenfalls das Regierungsmandat bekommen könnte, der Chef einer stärksten Partei, nämlich der Freiheitlichen, nämlich Herr Strache gewesen. Das hat Sebastian Kurz gesehen, übernommen, und innerhalb eines Tages, das ist ja fast eine Wunderwirkung, deswegen wird auch manchmal auch so betrieben, innerhalb eines Tages schossen, nachdem er also den Parteivorsitz übernommen hatte, die Umfragezahlen für ihn und seine Partei um 10% nach oben. Er hat dann das Thema ganz deutlich besetzt. Wir haben eben zum Beispiel auch angeschrieben, Grenze zwischen Arm und Reich, soziale Sicherung. Er hat dann unter anderem auch, was viele Rechtspopulisten machen, aber jetzt übernommen. Er hat dann gesagt, in weiten Teilen müssen wir zusehen, dass diejenigen, die hier in die Sozialsysteme flüchten, auch so ein Schlagwort, dass die hier nicht einen Vorteil davon haben, sondern dass wir das begrenzen. Alle sachlichen Argumente, zum Teil auch von den Grünen, die abgestraft worden sind aus eigenverschuldeten Gründen und nicht mehr im Parlament sind, sagten, das sei nur 0,8% der gesamten staatlichen Ausgaben, und jetzt nicht eine Riesensumme, aber kam damit nicht durch.
Aber mit welchem Thema ist er denn an die Macht gekommen? Mit dem Migrations-Flüchtlingsthema, oder gab es in Österreich auch soziale Themen, wo man sagen kann, damit hat er es geschafft?
Also sagen wir mal, bevor er dann die Regierung übernehmen darf, das dürfte ja in den nächsten Wochen sein. Zwei Sachen, einmal ein großes, die Demoskopen haben das sowohl vorher wie auch nachher relativ präzise gesagt. Eins ist eine Abneigung gegen eine Fortsetzung der Großen Koalition. Die gab es 11 Jahre, dann gab es das, einige hatten das auch schon angesprochen, unter Kanzler Schüssel, dann halt schon die erste schwarz-blaue Regierung nationalweit. Und davor, das wissen wir alle, ewig die Großen Koalition. Die Abneigung der Bevölkerung dagegen war sehr groß und wollen auch jetzt eine andere Koalitionsfarbe sehen. Und das Zweite war, dass sie am ehesten Kurz zugetraut haben, dass er in einem relativ, sag ich mal, verträglichen Rahmen die Themen durchsetzen kann, die wichtig sind für sie, nämlich ein Ende der Migration. Sie wollen von mir aus auch die Sozialleistungen begrenzen. Sie wollen in weiten Teilen auch die EU-Außengrenzen. Das hat er alles kommuniziert. Und mit diesen beiden Themen, Abneigung gegen Große Koalition, Neuanfang und Wandel, in diesen Fragen auch, hat er gewonnen.
Werner Weidenfeld, Sie sind der Europaexperte in der Runde und an der Uni München. Würden Sie sagen, dass Sebastian Kurz, der wahrscheinlich der Kanzler werden wird, europafeindlich ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Sie dürfen jetzt nicht irgendwelche einzelnen Nuancen, irgendwelche Facetten von Zurufen, mit denen man tagestaktisch irgendwo mal ein paar Punkte zu machen versucht, jetzt für das gesamte politische Konzept nehmen. Also Sie sehen auch bei Kurz ein Beleg für das, was ich vorhin Stimmungsmilieu genannt habe, wie schnell da auf einmal Umfragedaten hochgehen. Oder Sie können in Deutschland beim SPD-Kanzlerkandidaten auch sehen, wie schnell sie hochgehen, wie schnell sie wieder in den Keller fallen. Das sind nicht feste programmatische Fixierungen. Wenn Sie einmal schauen, was die Wähler etwa der AfD so meinen politisch, das ist bei vielen nicht ein ein wirklich fixiertes, rechtsextremes oder rechtspopulistisches Weltbild, sondern sehr viele von denen sagen, ja, ich bin ja frustriert, eigentlich bin ich jetzt bis hier zu Hause geblieben, ich bin verängstigt, das docke ich mal bei denen an. Wäre das nur das klassische alte Parteienbild, wäre die AfD ja in viel größere Schwierigkeiten gekommen, weil sie sich selbst zerfleischt. Schauen Sie sich doch mal diese Art selbstvernichtenden Konflikte jeden Tag in der AfD.
Gut, ich würde gerne noch mal in Österreich bleiben und Ihnen noch mal die Frage stellen, wenn man einerseits die Reformvorschläge von Macron nimmt, der ja nun an die Öffentlichkeit getreten ist mit seinen Visionen, und auf der anderen Seite jemand wie Sebastian Kurz, sind das nicht zwei unterschiedlich europäische Denkarten? Herr Weidenfeld?
Tja, also da müssten Sie zunächst mal genau erörtern, was die Denkart von Macron ist. Ne? Der Macron bietet eine Europastrategie an, die gar nicht strategisch ausformuliert ist. Also ich würde gerne mit Ihnen eine Abendsendung machen, pro und contra die Überlegungen von Macron. Sie können auf gleiche Ebene stellen die Überlegungen, die Juncker angestellt hat. Auch kein wirklich klares strategisches Konzept. Und umgekehrt, der Kurz, der sieht doch, dass er seine primäre Geschichte ist, jetzt will er Wahlen gewinnen, dann guckt er, wie ist die Stimmungslage, und gibt darauf entsprechende Angebote. Ich bin sehr zurückhaltend, jede Tageshuster als ein großes Konzept für die Ewigkeit. Das ist ja genau, was die Bürger vermissen. Die Bürger brauchen eine Orientierung. Sie wollen wissen, wo stehen wir mit unserer Gesellschaft, wo stehen wir mit Europa in den nächsten 5 bis 10 Jahren, und sie erhalten keine Antwort. Diese strategische Sprachlosigkeit der Politik ist eines der Grundübel der Politik, die dann zu dem führen, was sie als Rechtspopulismus registrieren.
Bernd Gotthardt hat die Nummer gewählt, 08000 441777. Das ist auch Ihre Nummer, wenn Sie mitreden wollen. Und wir reden über die Frage, rückt Europa nach rechts? Guten Abend, Herr Gotthardt in Hamburg.
Guten Abend.
Ja, schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
Ich hoffe, ich bin deutlich zu verstehen.
Ja, wir lauschen Ihnen.
Ich fange einfach mal an. Das Motiv meines Anrufes ist ganz einfach. Dieses ständige Malträtieren des Wortes Populismus. Mich ärgert es einfach, dass der vielleicht politisch recht stehende Wähler, Anschauende, dass das Wort Recht immer von den Medien, von ihren Diskussionspartnern in der Öffentlichkeit immer verknüpft ist mit Extremismus, Populismus und anderen negativen Vokabeln. Warum passiert das am linken Rand nicht? Populismus heißt für mich, also sollte ich mal irgendwie der AfD nahe kommen oder ähnlichem, heißt für mich einfach, ich bin doofer. Ein Populist ist entweder ein Bauernfänger, wenn er aktiv in der Politik ist, oder der Wähler geht auf populistische Argumente ein, dann ist er beknackt. So kommt das immer rüber über die Medien. Und ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, bei manchen vernünftigen Argumenten, die auch vom Rest kommen, das wird immer nur mit dem Wort Populismus Punkt gemacht.
Gut, das können wir klären, Herr Gotthardt, damit Sie nicht sagen, die Medien machen immer nur so einseitige Berichterstattung, wie Sie das wahrnehmen. Sie haben zwei Thesen in die Welt gesetzt und Herr Fielitz hilft uns, denn der beschäftigt sich mit Populismus. Das erste ist, ist Populismus immer gleichzeitig rechts, Herr Fielitz?
Nein, auf keinen Fall. Aber ich würde sagen, ist auf jeden Fall antidemokratisch. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Was quasi in der Wissenschaft unter Populismus verstanden wird oder eben auch in der Politik praktiziert dann einfach, ist eben, dass man selbst quasi das Volk, also dass man versucht, verschiedene politische Akteure versuchen, das Volk gegen eine Elite quasi entgegenzusetzen. Zu sagen, die Elite ist korrupt, die Elite ist das Gegenteil vom reinen Volk, und der zweite Teil dessen ist, dass man selbst sich aufspielt, zu sagen, den Volkswillen aufzudrücken. Das ist recht basal, das, was wir unter Populismus verstehen.
Dahinter das machen aber, das können Linke genauso perfekt betreiben wie Rechte.
Genau, ich bin noch nicht ganz fertig.
Entschuldigung.
Und zwar, was dahinter steckt, ist die Idee, dass einfach der Volkswille sozusagen nur durch eine Kraft vertreten wird. Es gibt verschiedene, also im rechtspopulistischen Verständnis, wer das sozusagen das folgt, was auf einer ethnischen Grundlage beruht. Es gibt eben diesen Ansatz auch auf linkspopulistisch, da ist aber der Volksbegriff ein ganz anderer sozusagen. Da beruht das Volk hofft meist auf einem Klassenverständnis oder einer freiwillig eingegangenen Gemeinschaft sozusagen. Mhm. Da ist eben ein Unterschied. Und was
zweite These, die ich gerne von Ihnen noch beantwortet haben würde, ist das, was der Hörer feststellt. Ja, wenn man vom Populismus spricht, sind das immer, er hat es so genannt, die Doofen. Ist Populismus, weil er sich einfach ausdrückt, gleichzeitig, ich sage das in Anführungsstrichen, nur für die Doofen?
Im Gegenteil, weil, wie ich schon gesagt habe, Populismus wird oft als eine Strategie benutzt, gerade in der Extremrechten, um sich mehrheitsfähig zu machen. Also das ist ein kluger Schachzug. Man versucht eben darüber, über sehr einfache Lösungen der Bevölkerung was anzubieten. Und da werden verschiedene Konzepte untereinander zusammengefasst. Und man versucht eben gerade nochmal das Migrationsthema in diesen populistischen, man nennt es Rahmen, also Frame, mit einzubeziehen und zu sagen, okay, wir sind hier das Volk und wir haben hier nativistisches Grundverständnis, also die Leute, die in einem Land wohnen, haben Privilegien gegenüber denen, die kommen. Mhm. Und das ist eben sehr stark verbunden, dieses populistische Denken und Handeln mit dieser Antimigrationsrhetorik.
Gut, jetzt machen wir die Brille auf für Europa, Werner Weidenfeld. Ja. Wenn wir uns das anschauen, gibt es diese von Herrn Fielitz schön beschriebenen Populisten ja in Ungarn, in Polen, in Frankreich, in Niederlanden, in Großbritannien. Es gibt sie praktisch europaweit.
Auch in Amerika gibt es die. Trump ist auf diesem Weg ins Präsidialamt gekommen.
Sie sind mir nicht böse, wenn ich heute sage, wir reden über Europa. Ja. Trump ist vielleicht womöglich ein Vorbild oder eine Art Infektion, die nach Europa rüberschwappt. Aber wie würden Sie sich das erklären, dass das alles in vielen europäischen Ländern in Anführungsstrichen erfolgreich ist?
Ja, das ist gewissermaßen vor dem Hintergrund der Strukturproblematik, die ich genannt habe, und der damit verbundenen Kulturfragen, also Komplexität und Konfusion, das ist in diesen Ländern ja ähnlich. Und praktisch eine Antwort auf diese Verunsicherung der Menschen, auf die Verängstigung, die geben dann Populisten und nicht die Traditionsparteien. Ich wundere mich über diese Schwäche der Traditionsparteien, denn das liegt so evident auf der Hand, dass es einfach zu klären wäre. Und ich darf Sie immer daran erinnern, das ist ja nicht zum ersten Mal etwa in der Geschichte Europas, dass es solche Wellen gibt. Damals beispielsweise hat ein Willy Brandt gesagt, Demokratie fängt jetzt erst an. Entspannungspolitik. Wandel durch Annäherung. Ein Helmut Kohl, als das alles niederging, hat gesagt, geistig-moralische Wende brauchen wir und die Schöpfung bewahren. Dann haben die Kirchen das für ihre Kirchentage als Slogans genommen. Also man kann durchaus orientierende Angebote machen als Traditionsparteien. Das tun die jetzt nicht, egal in welches Land sie in Europa schauen. Und schon haben sie das gleiche Phänomen in diesen Gesellschaften, weil alle die gleiche Grundproblematik in der Gesellschaft haben.
Eine Frage noch, es ist eine Mail gekommen von Müsil, Olaf Müsil aus Bremen. Er fragt, kann es sein, dass rechte nationale autoritäre Regierungen vielen Interessengruppen in der Wirtschaft gerade recht sind? Kann man das diese?
Nein, weil die Ökonomie braucht ja die Internationalisierung. Das Wirtschaftsleben würde ja dramatische Einbrüche haben, wenn sie jetzt die Grenzpfähle wieder hochziehen. Schauen Sie sich das Phänomen Brexit an. Als die Menschen gemerkt haben in Europa, es könnte jetzt ernst werden, die wollen ja austreten, sind die Umfrageergebnisse auch in Deutschland hochgegangen, im positiven Sinne. Wir sind ja locker auch im Niederreden der ganzen europäischen Phänomene, solange es also nicht wirklich ernst zu nehmen ist und wir ein bisschen mit rumspielen. In dem Moment, wo es siehe Brexit ernst wird, dann geht es auch wieder hoch.
Der Korrespondent in Wien ist Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, da gibt es eine Mail von Thomas Weber aus Göttingen und er schreibt, das Migrationsthema ist lediglich Kristallisationspunkt populistischer Nutznießer. Würden Sie auch sagen, dass das für Sebastian Kurz in dieser Form, wie das Herr Weber beschreibt, zutrifft?
Also auf jeden Fall ist das ein Gedanke, der wirklich ganz interessanter ist. Mir ist im Verlaufe der letzten 5 bis 10 Minuten, die ich gleichermaßen auch zugehört habe, zur Frage irgendwie Traditionsparteien und das müsste man doch in langfristigeren Trends sehen, wohl aufgefallen, warum das nämlich Traditionsparteien, und zwar europäische, auch die Regierungsverantwortung getragen haben, zum Thema, warum es Flüchtlingskrisen denn gab, von denen sogenannt auch Rechtspopulisten profitieren könnten, nämlich sprechen wir über den Syrienkrieg, haben wir natürlich dann schon einige Versäumnisse. Es sind davon, das ist ja eine relativ lange Geschichte, von 4 bis 5, 6 Jahren. Was wir jetzt erleben, sind zum Teil Reflexe. Deswegen die Frage auch von Herrn Weber in die Richtung, würde ich sagen, ist sicherlich sehr nachdenkenswert.
Thomas Bauer aus Meschede, guten Abend, Herr Bauer.
Guten Abend in die Runde. Ich hätte jetzt noch 2, 3 Punkte anzumerken. Ich fange erst mal was ich ursprünglich sagen wollte. Ich sage, der Verteilungskampf hat begonnen und die Mehrheit der Menschen hat sich dazu entschieden, momentan nach unten zu treten, anstatt den Kopf nach oben zu recken und zu gucken, wo denn global die größten Probleme sind. Und dann das Problem, warum auch die Rechten so stark sind. Das Problem der Linken ist, dass sie Politik für alle machen wollen. Das heißt auch für nicht einheimische Bürger, die in den einzelnen Ländern kein Wahlrecht haben. Das heißt auch für den Deutschen in Österreich und den Österreicher in Deutschland oder den Spaniern oder den Syrer oder den Türken als Beispiel. Das führt dazu, dass die Rechten sich auf sich besinnen können und sich so eine Mehrheit verschaffen können. Weil das Problem ist ja, wenn wir jetzt eine richtige Demokratie hätten, also keine parlamentarische, brauche ich ja immer nur 50,001%, um die anderen 49 zu unterdrücken. Das ist ja zum Glück in unserer parlamentarischen nicht der Fall, wo wir Minderheitenschutz haben, was ja sehr gut ist.
Herr Bauer, wenn Sie das Wort verteilen, ja, Ihren dritten Punkt, Entschuldigung, ja?
Ja, dann hätte ich noch, was mir gerade aufgefallen ist, mit der Ökonomie. Da gibt es ja auch wieder so eine Sache. Wenn ich sage, wir müssen für Flüchtlinge Steuern erhöhen, natürlich wehrt sich da die Wirtschaft gegen. Und auch in der Wirtschaft gibt es sehr viele, ich sage nur Sir Dyson in England oder die Koch-Brüder in den USA, die ganz andere Interessen haben, wie zum Beispiel ein Google. Mhm. Da gibt es ja auch unterschiedliche Interessen. Und auch sehr stramm oder ein Mateschitz aus Österreich.
Bleiben wir mal bei Ihrem Stichwort, Herr Bauer, mit dem Verteilungskampf. Das halte ich für ein sehr fettgedrucktes Wort in dem, was Sie gesagt haben. Und wenn man den Verteilungskampf neben Herr Fehrenkotte, spielte das in Österreich eine Rolle? Das Thema, was wir in Deutschland ja auch immer diskutieren, die Schere geht weiter auseinander?
Man kann das zweierlei beantworten. Zum einen kann man natürlich sagen, durch die Besetzung anderer Themen, die im Vordergrund standen, ich habe einige schon genannt, und das waren auch die Ergebnisse, die nach der Wahl am Sonntag wurden erneut dann nochmal die Wählerinnen und Wähler gefragt, warum sie und wie ihre Stimme abgegeben haben, kam gleichermaßen das gleiche Ergebnis raus. Man könnte zum einen natürlich sagen, das ist überdeckt worden von den Schlagworten, die wir seit vor der Wahl auch schon hören, nämlich tatsächlich Migration und Integration. Das war das Thema für 56% der Wählerinnen und Wähler vor der Wahl das Entscheidende und für 60 danach ihre Stimme so abgegeben. Es wurde dann sehr präzise gefragt nach den eigentlichen sozialpolitischen Themen, nach Steuerthemen, nach Finanzpolitik, wo es dann sich tatsächlich Gesundheit, Bildung, all die Themen weit runter rangierend bei 5 bis 10% zusammengenommen. So haben sich dann viele ein wenig getröstet und gesagt, wenn man alle diese jeweils 10 Prozentpunkte hinzunimmt, wäre der Bereich Soziales zumindest genauso groß. Aber als Thema, im Wahlkampf ist nur sehr vereinzelt angesprochen worden. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Es wurde zum Beispiel bei diesen zahlreichen Fernsehdebatten, die Sie hatten, unter anderem sehr wohl auch vom sozialdemokratischen noch Bundeskanzler, wurde dann jeweils die Frage an den künftigen Bundeskanzler Sebastian Kurz gerichtet, wie wollen Sie eigentlich 14 Milliarden Steuererleichterungen, mit denen Sie also auch im Wahlkampf die Versprechen relativ hoch gehalten haben, finanzieren, gegenfinanzieren, seriöserweise ging es nicht ohne, und da kommen wir vielleicht auch noch zum Fragen Unternehmenssteuern, dass er natürlich die reinvestierten Unternehmenssteuer steuerfrei machen wollte. Er sagt, da fehlt noch eine Gegenfinanzierung. Diese Antwort blieb er, der Chef der Konservativen, blieb er in weiten Teilen offen.
Werner Weidenfels, ich habe Sie immer als Europaexperte bezeichnet in der Runde, das sind Sie auch. Und die Frage knüpft an unseren Titel an. Wir fragen heute Abend, rückt Europa nach rechts? Das ist die Frage. Mal die Frage an Sie, kann eigentlich eine Gemeinschaft, eine Völkergemeinschaft wie Europa gesamt nach rechts rücken? Ist das eigentlich möglich oder ist das eine falsche These?
Ja, im Grundtrend ja, aber ohne Europa in der Substanz zu gefährden. Sie können ja durchaus nationalere Töne anstimmen in den einzelnen Ländern, damit die Bevölkerung ein Stück weit beruhigen. Wir kennen uns aus, wir wissen, wie ihr fühlt. Aber die Grundstruktur, dass wir internationalisierte Problemlösungen brauchen, die bleibt ja bestehen und der Druck ist viel zu groß. Also da kann ich Sie beruhigen, da können Sie dran denken, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, da kommt es nicht zu großen Zusammenbrüchen.
Aber ist Nationalismus nicht ein Widerspruch, wenn man die europäischen Werte und den europäischen Gedanken nimmt?
Ja, Sie müssen sehen, beim europäischen Gedanken setzt sich eine Identität aus vielen Schichten zusammen. Sie sind lokal zu begeistern, sie sind regional zu begeistern, national und europäisch. Je nachdem, in welchem Kontext ich angesprochen werde, traktiere ich eine andere Dimension dieser Identität. Wenn ich mich in China bewege, ich war jetzt eine Woche in China, da habe ich mich sehr stark als Europäer gefühlt, weil das ist dann gewissermaßen der Kontinent auf Augenhöhe.
Und wenn Sie in Ungarn sind?
Wenn ich in Ungarn bin, dann denke ich, na, wir Deutschen würden das anders machen und wir müssen schauen, dass Europa nicht zu stark darunter leidet. Ich muss die europäischen Organe aufrufen, da entsprechend klar einzugreifen.
Aber
und da laufen ja die Verfahren.
Aber ist es nicht so, dass gerade in Ungarn und in Polen, ich frage auch mal den Osteuropa-Korrespondenten, die Spaltpilze Europas sitzen?
Zweifelsohne und vor allen Dingen auch die Verweigerer. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, Herr Weidenfeld, als Sie sagten, da sind auch natürlich einzelne Klagen auch da. Aber wir wissen natürlich auch, dass faktisch nicht ein einziger in der EU gegenwärtig daran denkt, an die Fördergelder der Europäischen Kommission aus dem Haushalt, ein Ungarn von 6 Milliarden ungefähr pro Jahr zu denken, die ungefähr dem tatsächlichen 2%igen Wirtschaftswachstum Ungarns entsprechen, das wäre nämlich dann weg. Also so weit geht es sicherlich nicht, die Frage, dass man auch kein geltendes EU-Beschlüsse, dagegen hatte er ja auch erfolglos geklagt, nicht umsetzt, sind natürlich Dinge, die eher bestärken. Zumindest sagt man auch, schaut, ich gebe Ihnen noch, es hat ja auch ein Negativbeispielcharakter, einen ausstrahlenden Charakter. Schauen Sie sich da von mir aus mal an, auch diejenigen Länder in dem Berichtsgebiet hier in Südosteuropa, die in die Europäische Union wollen. Wenn von mir aus zum Beispiel Serbien oder so, wenn von vornherein schon gesehen wird, dass einzelne Mechanismen in der EU einfach nicht sanktioniert werden, dann ist ja vieles andere auch möglich.
Jens Cipelius aus Hamburg. Guten Abend, Herr Cipelius.
Ja, guten Abend.
Sie dürfen,
dann lege ich mal los. Also mit Herrn Professor Weidenfeld stimme ich in den meisten Punkten total ganz überein. Mir geht es um Folgendes, das Thema Europa. Ich beobachte, dass ich habe selber skandinavische Familie, ich habe das Glück, Studenten an der Hafen City Universität auszubilden. Ich sehe es von den skandinavischen Punkten aus unserer Familie, ich sehe es auch aus der Perspektive der jungen Leute. Europa hat so viele Vorteile schon gebracht. Ich habe in der Bauindustrie zu tun, bin Architekt, wir haben so viele Zusammenschlüsse und Vereinfachungen und so weiter. Vieles, was einfach in den Wahlkampf hineingehört, wo wir sagen, das hat Europa Gutes gebracht und das haben wir, wenn wir Europa nicht mehr haben. Diese Dinge sind so zu kurz gekommen und wir haben uns auf diese vordergründigen Themen mit der, ich sage jetzt mal Vordergrund in Anführungsstrichen, Migration und sowas, alles geschmissen, weil wir vielleicht Angst haben. Aber die viel stärkere Position oder viel stärkeres Fund ist sozusagen das, was wir in Europa schon alles erreicht haben. Und damit, da wir uns beneiden, uns viele, viele aus dem Ausland.
Herr Cipelius, wenn Sie skandinavischen Kontakt haben, dann diskutieren Sie wahrscheinlich auch über die Entwicklung in Schweden. Da gibt es die Schwedendemokraten und in Dänemark gibt es die Partei der dänischen Werte. Was bekommen Sie denn da zu hören?
Da bekommen wir, also meine Frau kommt aus Dänemark und wir haben Verwandte in Norwegen. Wir haben auch unsere Kinder studieren in Kopenhagen, sind 21 und 27. Ich höre also ganz deutlich, dass die natürlich wahrgenommen werden und dass es die auch gibt. Aber insgesamt ist ein Grundtenor in der jungen Generation, und das beziehe ich jetzt auch mal auf England, dass sie sagen, wir wollen auch gehört werden. Warum fragt oder warum macht man für uns nicht mehr Politik? Denn in England ist die junge Generation, die hat zwar sich nicht zu Wort gemeldet bei der Wahl, so wie es hätte sein müssen. Aber das, was Farage und solche Leute da inszeniert haben, das geht nachher im Endeffekt gegen die junge Generation. Und Europa hat so viele Vorteile. Wir haben nur eine Chance, Europa weiter zu verstärken und zu vertiefen.
Dann frage ich Sie nochmal, vielleicht haben Sie eine Antwort drauf. Wir haben heute Abend gefragt, rückt Europa nach rechts? Wenn das so ist, Herr Tsipras, was müssen denn die etablierten Parteien machen, dass das gebremst wird, diese Tendenz?
Ja, ich denke, wir müssen einfach die Entscheidungsprozesse, was tun wir und weshalb? Und was hat das langfristig für Ziele und für Vorteile? Und zwar für die Wähler. Und insgesamt auch für die junge Generation. Das müsste viel mehr herausgestellt werden.
Ja, da hat er recht. Das Erklärungsdefizit der Politik ist ein Grundübel dabei. Und wenn Sie das, was Sie als problematisch empfinden, als Druck nach rechts oder links empfinden, aufheben wollen, dann müssen Sie ein entsprechendes politisches Angebot formulieren und das ernst nehmen. Und das hat es in der Geschichte Europas auch schon mehrfach gegeben. NATO-Doppelbeschluss, dann NATO-Nachrüstung, vieles unpopulär, Schaffung des Euro unpopulär, dann wurde das gut begründet, durchgezogen und wurde populär. Also dieses Defizit, das wir im Moment verspüren in den letzten Jahren, Erklärungsorientierungsdefizit, das muss die Traditionspartei aufnehmen. Sonst wird es wirklich problematischer. Solange das im Angebot existiert, kann ich Sie beruhigen. Da werden die Europäer zurechtkommen.
Herr Fehlitz, wenn wir das mal auf den Begriff Populismus beziehen, würden Sie sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem undurchsichtigen Europa und die Sehnsucht nach Populismus?
Ich würde vielleicht mal anders anfangen und an die Diskussion anknüpfen, gerade weil ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, wir machen es uns recht einfach, wenn wir EU-Skepsis mit Europafeindlichkeit verwechseln. Wir sehen, dass die extreme Rechte in Europa sehr stark den Fokus auf Europa hat, sowohl historisch, traditionell, ideologisch, aber eben auch praktisch. Also es gibt verschiedene Formen des Austauschs, wo quasi sich rechtsextreme Parteien auch brauchen oder eben auch Vorbilder brauchen, worauf sie ansetzen und eben Europa ein anderes Gewand geben. Und zwar, sie nennen es Europa der Vaterländer, wohinter das Konzept steht, ein ethnopluralistisches Konzept, wie sie das nennen, dass man homogene Volksmassen oder Volkskörper hat. Ich spreche nur vom Körper, eben auch ein sehr körperliches Verständnis davon. Da würde ich eben vorsichtig sein, dass man eben das auf Nationalismus beschränkt und den aber nicht im europäischen Kontext sieht. Und somit dann Ihre Frage auch, das natürlich immer ein sehr schönes Einfallstor ist, die EU zu haben als sozusagen als eine Art Blitzableiter, woran man eben auch seinen Frust auslassen kann, woran man versucht zu zeigen, dass es eine äußere Gewalt gibt, sozusagen, die über nationale Belange entscheidet, was natürlich Quatsch ist oft. Aber den
Gedanken gibt es doch und es gibt auch reale politische Entscheidungen, die den Menschen den Eindruck hinterlassen.
Natürlich, es gibt es auch, aber wir können zum Beispiel in der Geschichte des Fidesz in Ungarn sehen, wie eben auch eine Partei, die eben sehr proeuropäisch war und eben auch viele Verträge mit unterschrieben hat, jetzt also zu Wahlkampfzwecken, aber auch zur Erhaltung ihrer Macht eben immer eben so das Gegenteil, immer ein Äußeres braucht, woran sie sich eben quasi messen können und sich identifizieren können. Und
korrekt.
Ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen wollte, weil es auch oft viel und irgendwie nicht ganz zur Diskussion kam, die Frage eben die Schere zwischen Arm und Reich oder eben die ökonomische Lage. Und wenn man eben europaweit jetzt mal guckt, ist doch recht auffällig, dass jenseits der wirtschaftlichen Lage wir eben das Erstarken von rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien haben und oft eigentlich die ökonomische Lage gar nicht so sehr entscheidend ist. Also weil wir haben auf der einen Seite Länder, denen es gut geht, wie Österreich und Deutschland zum Beispiel, wo man sehr stark von so einem wohlstandschauvinistischen Punkt ausgeht, zu sagen, okay, wir müssen unsere Privilegien behalten. Und andere Länder wie Griechenland zum Beispiel oder Länder des Balkans, wo wir, oder eben auch Spanien, wo wir eine sehr starke Krisenzuspitzung haben, oft im ökonomischen Sinne, aber ganz unterschiedliche Ausprägungen. In Griechenland mit dem Aufstieg einer neonazistischen Partei und in Spanien die absolute Abwesenheit von solchen Kräften. Also wir sollten es uns nicht so leicht machen. Wir sollten gucken, wie quasi die Parteien, die es in dem jeweiligen Land gibt, auf welche Tradition die aufbauen, wie die auf solche Umstände reagieren.
Gut. Nicole Botterbrot aus Hannover. Habe ich das richtig gesagt? Guten Abend.
Ja, haben Sie richtig gesagt.
Schön.
Guten Abend. Also mich hat das irritiert, dass mit dem Rechtsruck durch die Österreich-Wahl, weil der Herr Kurz sich ja pro Europa ausgesprochen hat, für mich jetzt eindeutig als Hörerin nach der Wahl. Und im Zuge mit dem ganzen Thema Europa weiß ich gar nicht, ob sich die einzelnen Bürger, wenn sie wählen, so mit Europa auseinandersetzen. Also ich glaube gar nicht, dass viele dieses große Konstrukt so wahrnehmen oder auch wissen, was da zu tun ist. Ich bin mir da nicht sicher, dass jeder einzelne Bürger dieses große Ganze schon so sieht. Und mein Vorredner, der gesagt hat, in Europa haben wir schon viel geschafft, dem kann ich nur zustimmen, weil ich finde, es sind also einmal die Vereinheitlichung der Währung hat uns viel Positives gebracht in Bezug auf Rechnungsstellung und so weiter. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auch zu wenig aufgeklärt wird. Was
Das hatten wir schon besprochen, Frau Botterbrot, und das hat auch Herr Weidenfeld immer wieder unterstrichen. Das ist natürlich eine Frage der Kommunikation, wie wird sowas mitgeteilt. Aber wie erklären Sie sich das denn, dass in verschiedenen europäischen Ländern ja Rechtspopulisten und Nationalkonservative an Stimmen gewinnen? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Also für mich ist es einfach auch eine Angst, die bei den Wählern ist. Also es ist so eine Zukunftsangst, gerade weil die Mittelschicht und das alles abbricht. Es wird uns zumindest so suggeriert. Ob es wirklich so ist, weiß ich gar nicht. In Deutschland haben wir ja immer noch einen sehr hohen Mittelstand. Und ich habe den Eindruck, dass es viel aus Angst und Hilflosigkeit nach rechts ruckt. Weil man halt sagt, was soll ich, das und das will ich nicht und die sind mir nicht eindeutig genug. Oder wenn ich jetzt, manchmal habe ich sogar Probleme, dass ich sage, ja, eigentlich wollen sie ja beide dasselbe. Also man sieht ja gar nicht mehr so die Unterschiede der einzelnen Parteien, wenn man nicht von vorne bis hinten alles liest. Und dazu, glaube ich, haben die wenigsten Menschen noch Zeit.
Frau Botterbrot, ich lese Ihnen mal eine Mail vor, die Ludger Gilar aus Göttingen geschrieben hat. Er schreibt, in Europa herrscht eine generelle Realitätsverweigerung bei großen Teilen der Bevölkerung sowie den etablierten Parteien. Wer sich den beunruhigenden Tatsachen der globalisierten Gegenwart nicht stellt, flüchtet in irrationale Welten, alte Scheinsicherheiten, nicht nur in der Flüchtlingsfrage. Kein Wunder, dass Kurz, gemeint ist Sebastian Kurz, noch Außenminister, so erfolgreich sind. Herr Weidenfeld, teilen Sie diese Analyse der Realitätsverweigerung?
Ja, zu einem Teil, aber ich würde es in Verbindung setzen zu dem, was Frau Botterbrot gesagt hat. Da ist vieles Angst, Hilflosigkeit, Befürchtungen, Verängstigungen. Das ist das Grundfutter, was aus dem heraus sich solche gewissermaßen Positionen ergeben. Das können Sie auch im empirischen Datenmaterial sehen. Das ist ja nicht die Erwartung, wenn ich eine solche rechte Partei wähle, das gilt für Österreich wie für Deutschland, dass die jetzt alle Probleme lösen, sondern ich habe hier einen Anker, an dem ich meine Frustration und meine Angst andocken kann, weil die kennen ja meine Sorgen. Und das ist die Grundstimmungslage, die zu solchen Entwicklungslinien führt. Ich würde jetzt auch nicht gleich alles summarisch dann unter Rechtspopulismus, etwa jetzt bei Österreich. Also da finde ich Ihre These sehr kühn, dass da 60% der Bevölkerung also diese Art rechte Orientierung haben. Da kommt so viel anderes zusammen. Dieser Überdruss an großer Koalition über Jahrzehnte und so weiter und so weiter. Und insofern, Sie hätten das auch in Deutschland sehen können, wäre jetzt einfach ein Weiter-so mit einer großen Koalition. Gut, das haben wir jetzt schon so viele Jahre. Einfach Weiter-so könnten Sie eine Stärkung solcher populistischen Kräfte entsprechend beobachten. So kommt Jamaika, das ist wie eine Verjüngungskur, neues Abenteuer, neuer Aufbruch. Und dabei irritiert es mich, dass die Parteien, die so etwas machen, jetzt keinen Zauber eines neuen Aufbruchs vermitteln, sondern die agieren um irgendwelche pekuniären Details von Kindertagesstätten und Steuersätzen und so weiter. Die Menschen wollen aber ein Zukunftsgesellschaftsbild erfahren. Das wird nicht geboten. Und insofern hat man es selbst in der Hand, wie stark diese populistischen Formen rechts oder links werden, weil sie, und da hat Frau Butterbrot völlig recht, aus dieser Art Verängstigung, Verunsicherung herausgespeist sind. Und die Angebote von denen, die Erfolg haben, sind dann die, wir hier unten, wir sind ja zurückgelassen von all denen, weil die da oben sich sowieso nicht um uns kümmern, diese korrupten politischen Klassen. Und darf damit können sie Erfolg haben.
Ich würde gerne angesichts der fortgeschrittenen Zeit noch Manfred Müller, er aus Hamburg, zu Wort kommen lassen. Guten Abend, Herr Müller.
Guten Abend, Herr Bohmann. Herr Bohmann, ich bin einer der wenigen, die diesen Wahlkampf in Österreich sehr genau beobachtet haben. Und ich habe unten im Grenzgebiet über 30 Jahre gewohnt. Ich kenne Österreich. Österreich ist ja nicht so artfremd von Deutschland. Und ich muss Ihnen dazu sagen, dass auch das Alter dieses 31-Jährigen für mich nicht so relevant ist. Ich finde diesen Mann sehr sachlich, sehr konstruktiv und er nennt Dinge beim Namen, die andere nicht nennen. Und was mich stört auch in dieser Sendung, und das stört mich auch allgemein, wenn es politische Aussagen gibt, dass generell immer nur von Rechtspopulismus gesprochen wird. Keiner redet darüber, was real ist und was realistisch ist. Das wäre für mich viel wichtiger. Schauen Sie, Erdogan, Stalin und Mao Zedong oder Hitler und alle, wie sie da waren, das waren alles Populisten. Da spricht heute kein Mensch mehr von.
Herr Müller, wenn Sie das Wort Realist beklagen oder einfordern, dann fragen wir mal Herrn Fehrenkotte, inwieweit spielte denn die reale Politik eine Rolle oder war es die Fähigkeit eines Mannes mit Namen Sebastian Kurz, der keine reale Politik brauchte, weil sein Auftritt, seine Ansage so überzeugend waren?
Na, ich meine, er konnte natürlich schon als langjähriges Regierungsmitglied Reales vorweisen. Und zwar darf man nicht vergessen, dass er seit 2011, ich muss da dem Herrn Müller recht geben, ich hänge mich auch nicht an den 31 Jahren auf, sondern der war derjenige im Feld, der Spitzenkandidat mit der längsten Regierungserfahrung. Er hatte auch eine Agenda vorzuweisen. Insofern waren natürlich bei den Themen, die er als Außen-, Europa- und Integrationsminister vorzuweisen hatte, konnten sich dann Wählerinnen und Wähler schon ein genaues Bild machen. Ich darf vielleicht an der Stelle noch kurz, bevor wir mit der Sendung enden, einen Gedanken reingeben. Falls es so eine Koalition zwischen Konservativen und Freiheitlichen gibt, davor haben die Freiheitlichen deswegen große Angst, weil sie befürchten, dass sie dann im Laufe der Jahre abschmelzen und letztendlich auch bei den nächsten Wahlen in 4, 5 Jahren, wir haben ja 5 Jahre, nicht mehr so stark da sein werden wie bislang. Und das ist eigentlich der größte Hemmschuh für sie gegenwärtig, diese Koalition mit denen einzugehen.
Da gibt es eine Gegenthese von einem Hörer, der uns geschrieben hat, nämlich Matthias Gildemeister. Er schreibt, die FPÖ, also die Freiheitlichen, das ist eine rechtsnationale, faschistische, untersetzte Partei und sie wird von der ÖVP als Steigbügelhalter zum Weg an die Macht benutzt. Der vermutet genau das Gegenteil. Kann das auch passieren?
Ich darf mal kurz an der Stelle sagen, es gibt 2 Bundesländer hier in dem Land Österreich, die eine Koalition haben zwischen einmal den Sozialdemokraten mit den Freiheitlichen, das im Burgenland, weiter südlich hier, und in Oberösterreich zwischen den Konservativen und der FPÖ. Es ist jetzt nicht so, als ob es eine Neuerfindung des Rates wäre.
Klaus-Peter Scholz aus Hamburg, Herr Scholz, wenn Sie es ganz kurz machen, dann kommen wir noch zueinander.
Okay, ich beeile mich. Ich wollte sagen, das Wesentliche des Rechtsruckes in meisten Ländern Europas liegt darin, dass die bestehenden regierenden Parteien ihren Job nicht gemacht haben. Wenn ich an Deutschland denke, ich habe jetzt nichts gegen Frau Merkel, aber ich kann nicht 1 Million Leute einfach ins Land lassen, ohne mir über bestimmte Sicherheitsgeschichten Gedanken zu machen. Und wenn ich dann halt Monate oder Jahre brauche, um 400 oder 500.000 Asylanträge zu bearbeiten, dann erzeugt das Unmut. Und das ist das, wo hinterher irgendwelche Leute mit dem LKW in Menschenmassen reinrasen und alle sagen, ja, das ist halt ganz schrecklich und ganz schlimm. Und da sage ich, da haben bestimmte Leute an höherer Stelle ihren Job nicht gemacht. Und das führt dazu, dass die Leute sich plötzlich rechtspopulistischen Parteien zuwenden. Und das ist sehr, sehr bitter.
Herr Scholz, die Formulierung, Herr Weidenfeld, Sie sind der Europaexperte, haben in Europa europaweit die Politiker ihren Job nicht gemacht. Und deshalb sind wir da heute, wo wir sind. Nämlich Sie sprechen ja auch von einer Krise Europas.
Ja, alles ist Perzeption. Es geht jetzt nicht darum, ob ich Ihnen irgendein statistisches Datum nennen kann, irgendeine weitere Maßnahme, die manch einer Entwicklung widerspricht. Das kann ich auch. Aber der entscheidende Punkt ist die Wahrnehmung durch die Menschen. Und das ist das Faktum. Und bei der Wahrnehmung der Menschen da liegt vieles im Argen, was man relativ handlich angehen könnte. Aber die Politik hat offenbar so viel anderes zu tun und hetzt von Termin zu Termin, dass sie dies weitgehend vergisst.
Herr Fehrenkotte, zum Schluss die Frage an Sie. Ist Österreich in seiner politischen Sortierung und dem Klima womöglich ein Barometer für Gesamteuropa?
Nein, es ist alles sehr speziell hier. Ich denke nicht, dass es gesamteuropäisch ein großes Vorbild sein kann mit der Außenwirkung.
Vielen Dank, meine Herren, für diese wunderbar aufklärerische Runde und vielen Dank all denen, die uns angerufen haben und die uns auch geschrieben haben. Wir sprachen heute Abend in der Redezeit über die Frage, rückt Europa nach rechts? Und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen machen wir was ganz anderes. Wir reden über etwas, was Sie wahrscheinlich auch schon wahrgenommen haben. Zum Beispiel, wenn Sie im Schwimmbad sind oder wenn Sie eine Klasse von kleinen Kindern, mittelalten Kindern beobachten. Wir fragen, warum sind so viele Kinder zu dick in Deutschland? Eine schwere Bürde für die Zukunft. Warum sind so viele Kinder zu dick? Darüber reden wir morgen. Wenn Sie eine Idee haben, können Sie uns jetzt schon schreiben, ndr.de/redezeit. Oder Sie rufen an morgen um 20.30 Uhr. Und reden dann mit ab 21.05 Uhr in der Redezeit zu der Frage, warum sind so viele Kinder zu dick? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann. Wie immer Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.